Das Friedensbüro Hannover hat in Zusammenarbeit mit Radio Flora eine Lesung von Tagebuchaufzeichnungen eines Mädchens konzipiert, das von 1914 bis 18 auf Wunsch der Mutter Tagebuch geschrieben hat. Das Mädchen Piete war zu Beginn des Ersten Weltkrieges 12 Jahre alt. Es werden Auszüge aus ihrem Tagebuch gelesen, eingeblendet werden zwischendurch in den Aufzeichnungen genannte Kriegs- und andere Lieder. Es geht in den Texten um den Wandel von Kriegspatriotismus zu überzeugter Pazifismushaltung während des Ersten Weltkriegs. Das autobiografische Buch der Autorin Yomi Hali, aus dem die Texte stammen, wurde in den 1980er Jahren veröffentlicht, ist aber inzwischen nur noch antiquarisch erhältlich. Aktualität haben die Tagebuchaufzeichnungen von vor 100 Jahren, da heute in Deutschland wieder die Trommel gerührt wird für robuste Interventionen in den weltweiten Krisengebieten, mit anderen Worten für Kriegseinsätze der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft mit den USA und der von Deutschland dominierten EU an der Spitze. Es lesen Brunhild Müller-Reiß, Susanne Peter-Just, Mechthild Dortmund.
Da gibt's ein Wiedersehen. Lesetext mit Liedern.
Ich heiße Piete. Meinen richtigen Namen sage ich nicht. Er ist zu dumm. Oder doch? Elfriede. Frieda. Frieda ist die Höhe. Mein Bruder heißt Willi Gunther. Er ist 15 Jahre alt. Ich bin 12. Wir leben bei meiner Großmutter in Schneidemühl, Provinz Posen. Meine Mutter hat eine Musikschule in Berlin, die Meisterschule für Bühne und Konzert. Sie besucht uns oft. Das sind große Festtage. Heute ist der 1. August 1914. Ab heute befindet sich Deutschland im Krieg. Meine Mutter hat mir geraten, über den Krieg ein Tagebuch zu schreiben. Sie meint, es würde mir im Alter interessant sein. Das ist wahr. Wenn ich 50 oder 60 Jahre alt bin, wird es mir merkwürdig vorkommen, was ich als Kind geschrieben habe. Und doch wird es richtig sein, denn in einem Tagebuch darf man nicht lügen.
Drei Tage später, 4. August 1914. In Schneidemühl liegt das 149. Infanterieregiment. Es soll an die Westfront geschickt werden. Abends hörten wir das dumpfe Geräusch von Trommeln und Pauken. »Militärmusik!« schrie ich. Wir horchten angestrengt. Immer lauter wurde die Musik, immer deutlicher. Jetzt war es der Hohenfriedberger Marsch, der gespielt wurde. Wir hielten es nicht mehr im Zimmer aus und rannten auf die Straße. »Zum Bahnhof!« rief Willi. Wir liefen durch Großvaters Tunnel. Er hat ihn gebaut. Und zwängten uns durch die Menschenmenge auf den Droschkenplatz. Die Bogenlampen brannten, das Laub der Kastanienbäume sah in dem weißen Licht wie Papier aus. Ich kletterte auf den eisernen Zaun. Von hier aus konnte ich alles überblicken. Links das gelbe Bahnhofsgebäude, auf dessen vier Türmchen Posten mit geschultertem Gewehr standen. Vor mir die Gleise und hinter mir der Platz mit Menschen, die Kopf an Kopf standen. Auf dem dritten Gleise hielt ein Güterzug, der mit Reservisten vollgestopft war. Sie lehnten in den offenen Wagentüren und winkten und lachten. Ich hörte Willi brüllen, »Sie kommen, die 149er!«
Am 1. September, einen Monat später, schreibt Piete über die Schlacht bei Tannenberg. Die Schlacht ist gewonnen. Es ist wirklich wahr. So steht es im Extrablatt. General Paul von Hindenburg hat die Russen bei Tannenberg geschlagen. Über 60.000 Gefangene sind gemacht worden, darunter zwei kommandierende Generäle. Auch wurden viele Geschütze und Feldzeichen erbeutet. Die fliehenden Russen werden in die Seen und Sümpfe Masurens zurückgedrängt. Der Kaiser hat General von Hindenburg aus Dankbarkeit zum Generaloberst ernannt und ihm das Eiserne Kreuz erster Klasse verliehen. In der Stadt herrscht Siegestrubel. Auf dem neuen Markt spielt die Militärkapelle alle Soldatenlieder und Märsche. Die Menschen spazieren dicht wie Fliegen in den Straßen, lachen, beglückwünschen sich und singen die Nationalhymne mit. Die Gesichter der Offiziere strahlen. An einer Straßenecke trafen wir Frau Regierungsrat Schön. Sie sah traurig aus. Ach Gott, sagte sie. Der liebe Gott wird ja wohl ein Einsehen haben und meinen Jungen beschützen. Er steht bei Tannenberg. Ihre Augen waren voller Tränen. Wir trösteten sie, so gut wir konnten. Wir haben die alte Dame lieb. Sie ist Großmutchens älteste Freundin. Außerdem hat sie so einen süßen kleinen Hund. Der heißt Bello. Zwei Schritte weiter begegneten wir Fräulein Ella Gumprecht. »Habt ihr schon an Mutter geschrieben?« rief sie. »So eine Freudenbotschaft! Die Russen stecken alle in den Sümpfen!« Willi meinte, dass Muttchen die Heeresberichte in Berlin eher lesen würde, als wir da hinten in Schneidemühl. Kaum war Fräulein Gumprecht weg, fragte ich Willi, »Stecken die Russen wirklich in den Sümpfen?« »Na, das ist doch Hindenburgs großer Sieg«, erklärte Willi. »Hilft Ihnen denn keiner raus? Müssen Sie ertrinken?« fragte ich. Willi sagte, »Wie stellt sie es vor, raushelfen? Man würde doch auf uns schießen, wenn wir außer Deckung gingen.« Heute ist der Krieg einen Monat alt.
Einen Tag später. Die Johanneskirche war voller Schülerinnen. An der Ecke jeder vierten Bank saß eine Lehrerin oder ein Lehrer, um aufzupassen, dass kein Unsinn gemacht wurde. Ich saß zwischen meinen Freundinnen Dora Hensch und Trude Jacobi. Dann hielt der Pastor eine Rede. Er gedachte der Schlacht bei Sedan im Jahr 1871 und verglich sie mit der Schlacht bei Tannenberg. Er lobte die Schlacht bei Tannenberg, indem er sagte, dass sie größer sei als die Schlacht bei Sedan und dass es mehr Gefangene und Tote gegeben habe. Gott habe hinter unseren tapferen Soldaten gestanden und ihre Waffen gesegnet.
September 1914. Soldatenfriedhof. Piete und ihre Freundin besuchen ihn regelmäßig. Der kleine Friedhof ist der Begräbnisplatz für unsere Feinde. Es ruhen dort ein paar auf dem Gefangenentransport gestorbene Russen und mehrere erschossene Spione. Gretel und ich brachen Kiefernzweige ab und warfen sie auf die vordersten Hügel. Wir beschlossen heimlich, den Russenfriedhof zu pflegen. Er sollte uns ganz allein gehören. Gretel wollte sogar eine kleine Harke mitbringen, denn wir hatten ein Loch im Stacheldrahtzaun gefunden, durch die schon einmal ein Mensch gekrochen sein muss. Der Draht war verbogen und nach unten ausgewölbt. Zur Not konnte man sich durchzwängen. Die Harke wollten wir im Wipfel einer Kiefer festbinden, damit sie nicht gestohlen werden konnte. Dann wollten wir jede Woche zwischen den Gräbern harken und auf die Hügel kleine Feldblumensträuße legen. Piete notiert eine Zeitungsmeldung. Wie heißt das beliebteste und zurzeit meistgesungene Soldatenlied? Hören kann man es in jeder Kaserne und jedem Übungsplatz, aus jedem Soldatenzug heraus.
28. September 1914. Kennst du Zuaven? Fragte Willi. Ich sagte, dass ich noch nicht die Ehre gehabt hätte, einen kennenzulernen. Blödsinn, antwortete Willi. Ich meine, ob du weißt, was ein Zuave ist? Ein Zuave ist ein Neger aus dem Berberstamm, sagte ich. Außerdem ist er Infanterist in der französischen Kolonialtruppe. Willi meinte, man könne wirklich denken, ich sei Kriegswissenschaftler. Er erzählte, dass eine französische Kolonialbrigade von 8000 Zuaven in deutsches Maschinengewehrfeuer geraten sei. Laut Extrablatt ist die Brigade bis auf 1000 Zuaven aufgerieben worden. Arme Negermänner, sagte ich. Die Leute reden viel von der Wildheit der französischen Kolonialtruppen. Die Schwarzen sollen krumme, scharfe Messer haben, die sie bei Sturmangriffen zwischen den Zähnen tragen. Sie sind großgewachsen und sehnig wie Löwen. Nächstens schickt man noch Raubtiere gegen unsere Helden, sagte Fräulein Gumprecht, die Lehrerin. Als ich klein war, wünschte ich mir ein Negerbaby. Ich wollte kein weißes Baby haben. Nun möchte ich aus Gerechtigkeitsgründen wissen, schickt man einer schwarzen Mutter auch einen ehrenvollen Brief mit der Mitteilung, dass ihr Sohn den Heldentod fürs Vaterland gestorben ist? Als ich das Willi fragte, meinte er, dass man in den Urwald oder den afrikanischen Busch vielleicht keinen Brief schicken würde. Hör mal, sagte ich, Krieg ist Krieg und Heldentod ist Heldentod und Mutter ist Mutter. Ich denke, dass eine Negermami oder eine Negerfrau ebenso weint und mein Kind oder mein Darlingmann schreit, wenn sie hört, dass er gefallen ist, wie eine weiße Frau. Wie haben die Negerinnen im Buch Onkel Toms Hütte geweint und sich gegrämt, wenn ihren Männern ein Leid geschah? Naja, Kind, sagte Willi, es besteht aber doch immerhin ein Unterschied zwischen den Zivilisationen. Bitteschön, tragen unsere tapferen bayerischen Soldaten nicht auch Messer in den Schaftstiefeln? Bitteschön, erzählt man nicht mit Stolz, dass sie ebenfalls wie Löwen beim Sturmangriff vorgehen und manchmal das Messer zwischen den Zähnen halten, um die Hände fürs Gewehr frei zu haben?
Oktober 1914. Biete und ihre Freundin besuchen wieder den Russenfriedhof. Sie finden mindestens dreimal so viele Gräber vor. Die Verluste der Russen bei dem letzten Angriff auf Przemysl werden auf 40.000 Tote und Verwundete geschätzt. 40.000 während einer einzigen Schlacht. Das Merkwürdige war, dass die Gräber sogar schwarze Holzkreuze hatten, aber von einer ganz kuriosen Form. Denn unter dem Querbalken war noch ein zweiter Schrägbalken angebracht, der etwas kleiner war. Willi sagte später, dass das Kreuz der griechisch-orthodoxen Religion sei. Auf dem Holzkreuz stand mit weißer Schrift der Sterbetag des Toten. Bei einigen war auch in fremden Zeichen ein Name angegeben. Wieder war es totenstill ringsum. Gretel stand Schmiere, während ich durch die schadhafte Stelle im Stacheldraht kroch. Dann hakte ich schnell die Wege, putzte die Hügel sauber. Schließlich war ein ganzer Haufen welken Reisigs zusammengekehrt. Gretel war ängstlich. »Und wenn wir dafür bestraft werden, dass wir das tun?« fragte sie. »Du tust ja nichts«, sagte ich, »ich tue.« »Lass nur jemand kommen, dann sage ich, dass du mit der ganzen Sache nichts zu tun hast.« Schließlich hängten wir die Hake oben in den Baum. Dann rissen wir Fichtenzweige ab und legten auf jedes Grab zwei gekreuzte Zweige. Jetzt sah alles schön ordentlich aus. Zum Schluss spielten wir Helm ab zum Gebet. Dann standen wir stramm, grüßten militärisch und ich betete: Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Nimm diese toten Feinde in deine Hut. In Ewigkeit. Amen.
20. Mai 1915, ein Dreivierteljahr später. Die Großmutter sagt, wir siegen an allen Fronten. Aber Piete notiert in ihr Tagebuch, wir siegen im Moment gar nicht so sehr. Unsere Truppen haben im Westen schreckliche Kämpfe. Zum Glück haben wir den Hartmannsweiler-Kopf erobert. Es ist viel Blut um den Hartmannsweiler-Kopf geflossen. Jetzt tobt die Schlacht in der Champagne. Willes Freund Hans Androwski sagt, dass man zum ersten Mal Trommelfeuer eingesetzt habe. Ich stelle mir Trommelfeuer grässlich vor. Wahrscheinlich fallen die Schüsse wie Trommelschläge pausenlos auf die Soldaten nieder. Wenn jetzt Züge mit Soldaten aus dem Westen kommen, die an die Ostfront versetzt werden, sind die Uniformen schmutzig und zerrissen. Die Pickelhauben sind nicht mehr schwarz lackiert, sondern feldgrau angestrichen. Die belgischen und die französischen Soldaten tragen flache Stahlhelme. Ich habe auch schon ein paar deutsche Stahlhelme gesehen. Die Soldaten sprechen nicht viel, sind nur hungrig und durstig. Auf dem Bahnhof wird immer mehr dicke Suppe mit Fleisch oder Wurst gekocht. Wir kriegen die Transporte kaum satt. Viele der Soldaten klagen über Läuse. Jetzt haben auch schon ein paar Rotkreuzhelferinnen Läuse gekriegt. Sie mussten sich sofort in ärztliche Behandlung begeben.
Mai 1915. Seit dem 23. Mai 1915 marschiert Italien an der Seite der feindlichen Entente, wie Piete in ihr Tagebuch schreibt. Der arme Kaiser Franz Josef von Österreich-Ungarn hat einen Anschlag drucken lassen. Dort heißt es: An meine Völker. Der König von Italien hat mir den Krieg erklärt. Ein Treubruch, dessengleichen die Geschichte nicht kennt, ist von dem Königreich Italien an seinen beiden Verbündeten begangen worden. Nach einem Bündnis von mehr als 30-jähriger Dauer, währenddessen es seinen territorialen Besitz mehren und sich zu ungeahnter Blüte entfalten konnte, hat uns Italien in der Stunde der Gefahr verlassen und ist mit fliegenden Fahnen in das Lager unserer Feinde übergegangen. Ich vertraue auf meine Völker, deren beispiellosem Opfermut mein innigster väterlicher Dank gebührt. Den Allmächtigen bitte ich, dass er unsere Fahnen segnen und unsere gerechte Sache in seine gnädige Obhut nehme. Franz Josef.
Für denselben Tag trägt Fieten auch noch in ihr Tagebuch ein. Außerdem gibt es eine neue schreckliche Kriegswaffe. Giftgas. Wer es zuerst eingesetzt hat, kann ich nicht rauskriegen, obwohl so etwas öffentlich vor das Kriegsgericht gehört. Es ist in den blutigen Kämpfen am Isar-Ypern-Kanal an der Westfront verwendet worden. Die Soldaten tragen jetzt bei den Kämpfen sogenannte Gasmasken. Das sind rüsselförmige, hässliche, graugrüne Masken mit großen Glasfenstern für die Augen und Sauerstoffzufuhr für die Atmung. Wenn an der Front Giftalarm gegeben wird, reißen die Soldaten die Masken sofort vom Gürtel und stülpen sie über das Gesicht. Aber die Warnung kommt oft zu spät. Das Gas ist schon durch die Gräben geschlichen und tötet die Soldaten. Giftgas wird bereits hüben und drüben verwendet. Es soll sogar besondere Arten geben, zum Beispiel Grüngas und Gelbgas. Eines ist schrecklicher als das andere. Die Soldaten fürchten den Gaskrieg fast mehr als Schrapnells, Granaten, Maschinengewehre und Dumm-Dumm-Geschosse. Statt dass es zum Frieden geht, wird der Krieg immer schlimmer. Kein Ende ist abzusehen. Dabei singen die Soldaten, wenn sie über unseren Bahnhof fahren, die alten Lieder.
August 1915. Zum Jahrestag des Krieges hat Kaiser Wilhelm II. Einen Gruß an das deutsche Volk erlassen.
Ein Jahr ist verflossen, seitdem ich das deutsche Volk zu den Waffen rufen musste. Eine unerhört blutige Zeit kam über Europa und die Welt. Vor Gott und der Geschichte ist mein Gewissen rein. Ich habe den Krieg nicht gewollt.
Als unser Direktor den kaiserlichen Erlass bis hierher in der Aula vorgelesen hatte, riefen viele Stimmen: Nein, wirklich nicht! Nein, bei Gott! Der Direx las weiter und kam zu der Stelle:
Was uns bevorstand, wenn es fremder Gewalt gelang, das Geschick unseres Volkes und Europas zu bestimmen, das haben die Drangsale meiner lieben Provinz Ostpreußen gezeigt.
Da fingen ein paar Schülerinnen zu weinen an, nämlich die, die aus Ostpreußen zu uns geflohen waren.
Die feindlichen Heere, die sich vermaßen, in wenigen Monaten in Berlin einzuziehen, sind mit wuchtigen Schlägen im Westen und im Osten weit zurückgetrieben. Zahllose Schlachtfelder in den verschiedenen Teilen Europas, Seegefechte an nahen und fernen Gestaden bezeugen, was deutscher Ingrimm in Notwehr und deutsche Kriegskunst vermögen. Keine Vergewaltigung völkerrechtlicher Satzungen durch unsere Feinde war imstande, die wirtschaftlichen Grundlagen unserer Kriegsführung zu erschüttern. Staat und Gemeinden, Landwirtschaft, Gewerbefleiß und Handel, Wissenschaft und Technik wetteiferten, die Kriegsnöte zu lindern. Verständnisvoll für notwendige Eingriffe in den freien Warenmarkt, ganz hingegeben der Sorge für die Brüder im Felde, spannte die Bevölkerung dabei alle ihre Kräfte an zur Abwehr der gemeinsamen Gefahr.
An dieser Stelle stieß Dora, die neben mir saß, mich in die Hüfte und flüsterte: Das ist wirklich wahr, eine schöne Rede. Kann man wohl sagen, bestätigte ich. Wir alle waren begeistert. Der Kaiser schloss seinen Aufruf.
So werden wir den großen Kampf für Deutschlands Rechte und Freiheit, wie lange er auch dauern mag, in Ehren bestehen und vor Gott, der unsere Waffen weiter segnen wolle, des Sieges würdig sein. Großes Hauptquartier, den 31. Juli 1915, Wilhelm II.
Die ganze Schule, alle Lehrerinnen und Lehrer sprangen auf und riefen, so laut sie konnten: Hurra, hurra, hurra! Und ich war wieder mal traurig, dass ich mich nicht als Kriegsfreiwilliger melden konnte.
10. Oktober 1916. Wieder ein Jahr später. Pite berichtet von der Hölle von Verdun und dem Hunger zu Hause. Niemand schreit mehr auf der Straße wie früher: Extrablatt! Extrablatt! Wir lesen die Kriegsnachrichten in den Zeitungen oder im Aushang der Redaktionen. Im Moment findet eine große Schlacht an der Somme statt. Unsere Truppen wollen den Durchbruch durch die englischen und französischen Stellungen erzwingen. Mit Heldenmut wird um jeden Zoll Boden gekämpft. Die Erde ist mit 1000 Soldatenleichen bedeckt. Vor Saint-Quentin und Cambrai fließen Ströme von Blut. Verdun, die Hölle von Verdun, ist nicht mehr so umkämpft. Ich glaube, die Offensive, die so viele Tote gekostet hat, ist als aussichtslos aufgegeben worden. Die französischen Befehlshaber von Verdun waren General Pétain, der später durch General Nivelle abgelöst wurde, und General Joffre. Das ist am Krieg so furchtbar, dass so viele Schlachten ganz vergeblich sind. Und die Opfer? Bei den Soldaten sieht man immer mehr alte, bärtige Familienväter und blutjunge Krieger. Manchmal denke ich, es steckten Schüler in den viel zu großen Uniformen. Sie haben schmale, ausgehungerte Gesichter und sind so dünn. Ich sehe im Geist schon meinen Bruder Willi in Uniform. O Herr im Himmel, lass meinen Bruder nicht Soldat werden. Diesmal wird ihm der alte Scharlachbefund nichts nützen. Sie brauchen alle. Wenn wir bloß ein bisschen mehr zu essen hätten. Aber Brot und Mehl sind so knapp und mit den anderen Lebensmitteln steht es nicht besser. Augenblicklich haben wir pro Person in der ganzen Woche ein halbes Pfund Kaffeeersatz und ein halbes Pfund Margarine. Butter für Erwachsene pro Woche 125 Gramm. Manchmal gibt es Bezugsscheine für ein halbes Pfund Haferflocken, ein halbes Pfund Graupen und ein halbes Pfund Grieß. Aber wenn die Vorräte ausverkauft sind, hat man ganz umsonst stundenlang vor den Läden Schlange gestanden. Neulich roch es so wunderbar im Haus. Die Großmutter hatte von einem Bauern eine Krähe gekauft.
November 1916. Wir siegen uns halb zu Tode. Tagebuch, mein liebes Tagebuch. Die Soldaten auf dem Bahnhof sagen, dass unser wunderbarer Kaiser Frieden machen will. Sie sind aufgeregt und reden hin und her. Ein Landsturmmann umarmte Großmama, küsste sie mit lautem Schmatz auf beide Backen und rief: Mutterchen, Mutterchen, gnädige Frau, jetzt geht's nach Hause. Ganz bestimmt, der Kaiser macht Frieden. Aber wir siegen uns halb zu Tode. Rumänien ist auch schon fast besiegt. An der Somme kommen die Alliierten nicht weiter, obwohl jetzt auch Australier mit den Engländern und den Franzosen kämpfen. In Russland spricht man von Revolution. Aber ob es stimmt? Seit Jahren redet man von Frieden, doch er ist nie gekommen. Wir essen immer weiter Kohlrüben, stehen nach einem Brotschlange und schmieren Mehlpampe mit Mostrich oder Majoran auf die Stullen. In der Schule schlafen wir manchmal vor Schwäche ein. Die Lehrer haben uns schon erlaubt, die Arme auf die Bank und den Kopf auf die Arme zu legen und eine Stunde zu schlafen.
20. Juni 1917. Ein Gespenst in grauen Lumpen ist dieser Krieg. Ein Totenschädel, aus dem Maden kriechen. Schon viele Monate lang toben neue, schwere Kämpfe im Westen. Es sind die Schlachten am Chemin des Dames, an der Aisne und in der Champagne. Alle Erde ist ein Trümmerfeld, alles ist Blut und Schlamm. Die Engländer haben eine grässliche neue Waffe eingesetzt. Panzerwagen auf Walzen, die über jedes Hindernis wegrollen. Die Kampfwagen heißen Tanks. Vor ihnen ist nichts sicher. Sie walzen jede Batterie, jeden Schützengraben, jede Stellung platt. Von den Soldaten ganz zu schweigen. Wer sich noch in einen Granattrichter retten wollte, hat keine Chance mehr. Dann das Giftgas, das Verfluchte. Die Engländer und die Franzosen haben noch keine richtig schließenden Gasmasken mit Sauerstoffzufuhr wie die deutschen Soldaten. Es gibt aber auch ein Giftgas, das die Uniformen zerfrisst. Ein großes Sterben. Wir haben uns in unsere Siegfriedstellung zurückgezogen, vorher aber noch aus strategischen Gründen alles aufgegebene Gelände verwüstet. Mir tut die Erde so leid. Ich meine, die einfache Natur. Was hat sie denn getan? Warum machen wir sie kaputt? Als ich das im Konfirmandenunterricht Herrn Superintendent Schammer fragte, antwortete er:
kennt, überlassen wir uns Gott in aller Demut. Er wird am Ende alles wohl machen.
Ich sagte, wo ist denn Gott? Er muss doch sehen, was die Menschen machen. Dazu kann er doch nicht schweigen. Superintendent Schammer hat mir eine Antwort gegeben, mit der ich nichts anfangen kann. Er sagte nämlich,
nicht immer fragen, liebes Kind, sondern glauben, glauben, das ist alles.
Das Ende, Niederlage, Frieden und das Erbe des Krieges. Der Krieg wütet nun schon 3 Jahre. Der Bahnhof Schneidemühl ist nicht mehr Schauplatz fröhlich in die Schlacht ziehender Soldaten, sondern ein Ort von Elend, Hunger, verstümmelt und als Leichen transportierter Soldaten. Piete ist nicht mehr das halbwüchsige Kind. Sie weiß vom Schrecken des Krieges und verliebt sich in einen jungen Soldaten.
2. Dezember 1917. Als ich ins Klassenzimmer trat, fuhren Greta Dahlüge und Trude Jacobi auseinander. Sie hatten erschrockene Gesichter und waren ganz verlegen.
Was los?
Trude Jacobi stotterte. Weißt du nicht? Werner Waldecker ist abgestürzt.
Tot?
Ja, tot. Er soll morgen nach Bielefeld überführt werden, zu seiner Mutter.
Um wie viel Uhr?
Das wusste Trude nicht. Ich schob die Büchertasche und das Pult und zog langsam den Mantel aus, als wäre nichts geschehen. Nach einer Weile konnte ich wieder sprechen und fragte, ob sie Näheres wüssten.
Von dem Unfall?
Aber sie wussten nur, dass Waldecker morgens vom Flugplatz aufgestiegen und kurz darauf abgestürzt sei.
Allein?
Ja, die Dinger taugen ja nichts, das hast du selbst gesagt, sagte auch Waldecker, die Maschinen. Ich habe vom Unterricht nicht mehr viel mitgekriegt, meldete mich aber öfter als sonst, damit niemand merken sollte, dass mich die Sache etwas anging. Ich dachte immer bloß, tot, ein gähnend schwarzes Loch. Ich stelle mir sein Gesicht vor, die strahlenden Augen, das lustige, spöttische Lachen, die blonde Haarsträhne unter der schief aufgesetzten Mütze. Ist das alles zerschlagen, zerbrochen, in zwei geborsten, Blut verschmiert, die Hirnschale in Stücke? Wie bei dem alten Bauern, der einmal vor Großmutters und meinen Augen vom durchgehenden Gespann gegen das Bahnhofsgebäude geschmettert wurde und mit zerplatztem Schädel liegen blieb? Sieht sein Kopf jetzt so aus? Werner Waldeckers Kopf? Was hatte er mir ins Ohr gesagt und mein Ohr dabei mit den Lippen gestreift? Ich hab dich lieb. Was soll ich jetzt machen? Lieber Gott, was soll ich jetzt machen?
3. Dezember 1917. Ich habe eine Rose gekauft. Rosen sind jetzt teuer. Es war mein letztes Geld. Draußen war es sehr kalt. Ich wartete in der Güterbahnhofstraße von 2:30 bis 3:30. Manchmal dachte ich, ich stürbe vor Kälte. Es waren nicht viele Menschen unterwegs. Wer geht schon über Mittag durch die Güterbahnhofstraße? Um 3:30 tönte von fern Trommelschlag. Genau im Takt des Marschschritts der Soldaten. Mein Herz tat einen solchen Sprung, dass ich die Faust mit der Rose draufpresste. Dann Blasmusik, der Chopin'sche Trauermarsch, dann Stille. Dann kamen die Trommeln näher, dann, ich hatte einen Kameraden. Ich glaube, ich habe gestöhnt. Dann kamen sie. Thank you. Erst ein Zug Soldaten in Felduniform, dann der Militärpfarrer. Der Leichenwagen. Ein paar neugierige Menschen gingen neben dem Trauerzug her. Ein flacher, brauner Sarg. Es lag der Kranz des Fliegerkorps drauf. Unter dem Holzdeckel, da lag Leutnant Werner Waldecker. Ich lief vor und warf die Rose auf den Sarg, aber sie rutschte herunter und fiel auf die Straße. Am Grab ertönte das Kommando, ganz hell und scharf. Helm, ab zum Gebet. Klack. Das geschah militärisch genau. Der Pfarrer sprach das Vaterunser. Dann präsentiert das Gewehr. Achtung! Legt an! Fertig! Feuer! Warum hast du das zugelassen, lieber Gott? Warum?
November 1918, fast ein Jahr später. Bald werde ich mein Kriegstagebuch schließen. Es wird das letzte Kriegstagebuch sein, das ich im Leben schreibe. Denn es darf nie wieder Krieg geben. Nie wieder. Wenn nur erst die Waffenstillstandsverträge unterzeichnet wären. Denn die Kämpfe flackern immer wieder auf. An der Südfront haben die Italiener sogar Triest erobert und stürmen auf Innsbruck vor. Sie stoßen auf keinen richtigen Widerstand mehr. Es heißt, die österreichisch-ungarische Armee sei in voller Auflösung. Besonders die Ungarn wollen nicht mehr kämpfen, sondern zu Frau und Kind zurückkehren und ihr Land neu aufbauen. Von Kaiser Karl wollen sie nichts mehr wissen.
8. November 1918. Der Krieg ist tot. Es lebe der Krieg. Überall Revolution. Erst hieß es, die oberste Heeresleitung wolle die Fronttruppen gegen die rebellierenden Matrosen, Arbeiter und Bürger einsetzen. Aber es ist nicht dazu gekommen. Die Soldaten haben sich geweigert zu schießen. Viele Soldaten sind zu den Revolutionären übergelaufen. Überall haben Verbrüderungen stattgefunden, Umarmungen, Küsse. Alle rufen, nie wieder Krieg! Der bayerische König Ludwig ist aus seiner Hauptstadt geflohen. In München tobt die Revolution am wildesten. Ein älterer Revolutionär namens Dr. Kurt Eisner hat zusammen mit den neuen Volksräten den Volksstaat Bayern ausgerufen. Jetzt ist Bayern kein Königreich mehr. Wo mögen Kaiser Wilhelm, die Kaiserin, der Kronprinz und die ganze Familie der Prinzen und Prinzessinnen sein? Vielleicht sind alle schon tot. Ich komme mir vor wie in einem Karussell, das sich ganz schnell dreht. Vor den Zeitungsredaktionen stehen die Menschen wie zu Beginn des Krieges Kopf an Kopf. Die neuesten Nachrichten sind mit Blaustift auf Druckpapier geschrieben. Die Leute diskutieren die Ereignisse und manchmal gibt es Streit.
Peter ist verunsichert, läuft nach Hause und ist froh, als der Freund ihres Bruders Hans Androwski klingelt. Androwski ließ sich auf einen Stuhl fallen und sagte, »Der Krieg ist tot! Es lebe der Krieg!« Ich verstand ihn nicht und guckte ihn an. Er wischte sich die Haare aus der Stirn, die ganz feucht waren, und sagte, »Naja, ist doch wahr! Der neue Krieg steht schon vor der Tür!« Ich fragte, wie er das meine. Er antwortete, dass erstens die hohen Herren die Revolution im Keim ersticken und zweitens die Siegermächte und solche Friedensbedingungen aufbrummen würden, dass früher oder später ein neuer Krieg unvermeidlich wäre. »Aber den verhindern wir«, schrie ich empört. »Wer, Sie?«, fragte er. Ich rief, »Jawohl, auch ich. Ich würde gegen jeden neuen Krieg kämpfen, wenn auch nicht mit dem Gewehr, denn ich sei ja kein Mann, aber mit anderen Waffen. Er würde schon sehen.«
13. November 1918. Der Kaiser hat abgedankt. In der Zeitung stand folgender Erlass von Reichskanzler Prinz Max von Baden.
Seine Majestät, der Kaiser und König, haben sich entschlossen, dem Throne zu entsagen. Der Reichskanzler bleibt noch so lange im Amte, bis die mit der Abdankung seiner Majestät, dem Kronverzichte seiner kaiserlichen und königlichen Hoheit, des Kronprinzen des Deutschen Reichs und von Preußen und der Einsetzung der Regentschaft verbundenen Fragen geregelt sind.
Der Kaiser und der Kronprinz fliehen nach Holland ins Exil. Piete unterhält sich mit einem Unteroffizier, der ihren Bruder kennt. Er fragt sie, ob sie die Waffenstillstandsbedingungen gelesen habe. Nein, rief ich überrascht. Schlimm?
Noch schlimmer. Er zog ein zerknittertes Zeitungsblatt aus der Manteltasche. Behalten Sie das Dokument der Schande. Sie werden staunen. Da werden wir dran verbluten.
Das haben wir schon getan.
Jetzt kommen unsere Kinder dran, wissen Sie? Unser Eins ist nur Soldat. Aber so viel Grips haben wir doch, um zu wissen, dass das ein saudummer Handel ist, der da über unseren Köpfen abgeschlossen wird. Verflucht doch mal. Es ist noch nicht zu Ende, Fräulein Piete.
29. November 1918. Piete und ihre Freundin gehen zum Gefangenenfriedhof. Sie haben einen großen Kranz gebunden und bringen ihn dorthin. Der Schnee ist so hoch, dass sie den Weg fast nicht finden. Ich zeigte geradeaus. Da war schon der erste Stacheldraht, der die Gräber umzäunte. Die niedrigen Hügel waren unter dem vielen Weiß kaum zu erkennen. Nur die schwarzen Holzkreuze stachen etwas heraus. Als wir den Zaun erreichten, staunten wir. So viele Kreuze. Guck, sagte Gretel, die liegen da so still.
Wozu hast du deinen aufgezogen, hast dich 20 Jahre mit ihm gequält? Wozu ist er dir in deinen Arm geflogen und du hast ihm leise was erzählt, bis sie ihn dir weggenommen haben? Für den Graben, Mutter, für den Graben, für den Graben, Mutter. Für den Graben. Junge, kannst du noch an deinen Vater denken? Vater nahm dich oft auf seinen Arm und er wollte dir einen Groschen schenken, spielte mit dir Räuber und Gendarm, bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Junge, für den Graben, für den Graben, Junge, für den Graben. Drüben die französischen Genossen lagen dicht bei Englands Arbeitsmann. Alle haben sie ihr Blut vergossen und zerschossen, ruht heut Mann bei Mann. Alte Leute, Männer, mancher Knabe in dem einen großen Massengrabe, in dem einen großen Massengrabe. Seid nicht stolz auf Orden und Geklunke, seid nicht stolz auf Narben und die Zeit. In die Gräber schickten euch die Junke, Staatsmann und der Fabrikantenneid. Ihr wart gut genug zum Fraß für Raben, für das Grab, Kameraden, für den Graben. Für das Grab, Kameraden, für den Graben. Denkt dann Todesröcheln und Gestöhne. Drüben stehen Väter, Mütter, Söhne, schuften schwer wie ihr ums bisschen Leben. Wollt ihr denen nicht die Hände geben? Reicht die Bruderhand als schönste aller Gaben. Üben Grab.